Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, der in diesen Tagen auf 65 Jahre Bühnenkarriere blicken kann und der nach diesen 65 Jahren aus freien Stücken sagt, jetzt ist mal genug. Zum Ende des Jahres wird er sich verabschieden. Sein letztes Konzert wird er am 29. Dezember geben. Der Musiker, der Solotrompeter Ludwig Güttler. Guten Morgen, Herr Güttler.
Ich grüße Sie.
Jetzt sind Sie gerade auf so einer Art Abschiedstournee, ne? Am Samstag haben Sie, wenn ich richtig informiert bin, eins Ihrer letzten Konzerte gespielt in Waldsassen in Franken. Klosterbasilika. Mit welchen Eindrücken sind Sie zurück nach Dresden gefahren?
Wenn Sie mich so direkt fragen, die Menschen waren sichtbar erfreut und gerührt. Und sie brachten das auch zum Ausdruck. Sie freuen sich, dass wir da sind und das Konzert spielen, was ja schon eine Tradition hat, wir waren da jedes Jahr. Und andererseits sind sie traurig, dass es das letzte Mal sein soll. Und das habe ich bekräftigt, das wird es, denn ich habe, wie Sie schon angedeutet haben, über die Rente, die normalerweise ein Musiker oder auch ein Solotrompeter mit 63, 65, auch einer mal mit 67 in Anspruch nimmt, die habe ich überspielt, weil ich innerlich keine Voraussetzungen spürte, dass ich aufhören soll. Und auch die Gruppen, die ich geleitet habe und noch leite, haben sich bester Gesundheit und künstlerischer Gesundheit erfreut. Und es erweckte den Eindruck, als könnte es ununterbrochen so weitergehen, aber ich bin nicht infantil genug, um zu denken, dass wenn 15 Jahre drüber sind, es auch 16 oder 17 oder gar 18 werden.
Das müssen wir sagen, Sie werden 80. Und bevor Sie jetzt Schluss machen zum Ende des Jahres, schauen wir auf Ihr Leben und auf das, was Sie da so viele Jahre so erfolgreich gemacht haben. Musiker, Trompeter, der Kollege Dieter Kassel hat gerade gesagt, Corno da Caccia, und er habe es hoffentlich richtig als Jagdhorn übersetzt. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Stimmt das?
Das stimmt.
Super, weil das spielen Sie auch. Der Mann, der sich einen Namen gemacht hat mit diesen Instrumenten. Herr Güttler, ab wann galten Sie als virtuos?
Oh, das vermag ich gar nicht so richtig einzuschätzen, weil das ja andere vorgenommen haben und auch beobachtet haben und auch dann qualifiziert haben. Also Ende doch der Hochschulzeit, das war so 65, begann ich Solo-Konzerte für die Trompete und Orchester zu spielen. Und ich vermute und nehme an, dass dieses Heraustreten zunächst auf Plakaten in Verbindung mit anerkannten Klangkörpern, dass das dann mal das Aha auslöste beim Publikum.
Und was hat es mit Ihnen gemacht? Auch so ein Aha, wenn man das erste Mal vor seinem eigenen Plakat steht?
Nun, ich war weder gerührt, ich hielt es für zwangsläufig, aber die Dimension, wie es dann sich ausbreitet, das hat mich schon erstaunt.
Was bedeutet es Ihnen heute, wenn Sie so über Ihre Schultern zurückgucken, auf diese vielen Jahrzehnte so perfekt zu sein mit Ihrem Instrument?
Perfekt war ich nie und bin ich auch heute nicht. Es ist schwierig, in der Kunst etwas perfekt zu machen und das dann auch noch von sich selbst zu behaupten. Da bin ich demütiger, weil ich weiß, wie ich um alles gerungen habe und auch das tägliche Üben. Das muss ja auch mit einer menschlichen Noch-Unvollkommenheit oder überhaupt Unvollkommenheit arbeiten. Und da kommt der Hochmut eigentlich nicht vor in der Kategorie dieser Dinge. Und ich habe mich sehr gefreut und auch die Anfragen, Neues Bachisches Kollegium oder Berliner Kammerorchester oder auch wie sie auch immer heißen, die Anfragen haben dann auch etwas Bestätigendes bei mir ausgelöst. Und wenn ich dann dort musiziert habe und ich wurde wieder angefragt, habe ich das als eine Bestätigung dessen aufgefasst, was ich geleistet habe.
Wenn Sie sagen, dass man da keinen Hochmut haben darf, wie ehrfürchtig dürfen Sie sich Ihrem Instrument denn nähern? Weil das Instrument muss Ihnen ja auch gehorchen.
Ja, das Instrument ist an sich ein toter Gegenstand, nicht? Auch die Trompete wird erst zum Leben erweckt vom Spieler, der das Instrument gebraucht. Und das gelingt mehr oder weniger gut. Und ja, es wird von mir empfunden als der Verbündete. Aber der keine Kompromisse macht mit dem, was er verlangt.
Also schon versuchen, so perfekt wie möglich zu sein. Wie viele Trompeten besitzen Sie? Wie viele Instrumente haben Sie zu Hause?
Das weiß ich nicht ganz genau, aber es sind über 30. Ich hatte mal über 60 und das war dann etwas zu viel. Und da habe ich mich dann wieder getrennt von einigen. Und ich bin nach wie vor auch an neuen Entwicklung und einem neuen Instrument interessiert. Wenn die Instrumentenmacher, wie zum Beispiel Rico Kühn, wenn ich bei denen ein neues Instrument sehe, ist mein Interesse sofort geweckt und ich würde es auch sofort zu erwerben versuchen, weil ein Instrument beinhaltet auch ein und nicht nur ein Geheimnis. Sie können 10 Instrumente bauen, gleiche Instrumente, völlig gleich. Und jedes ist anders, jedes hat seinen Charakter, jedes hat seine Seele. Und da ist man erstmal als Musiker gehalten, das zu entdecken, das zu erfühlen, das sich dann zu eigen zu machen.
Die Piccolo-Trompete, die hat sich ganz besonders angetan. Wie unterscheidet sich das Spielen einer Piccolo, einer kleinen Trompete, von einer großen Trompete? Ich glaube, der Fachbegriff ist die B-Trompete.
Die B-Trompete ist das gängige Instrument und die Piccolo-Trompete ist eine Oktave höher, aber es gibt auch Piccolo-Trompeten in A, in G, in hoch C. Also das Wort Piccolo sagt nur, das ist ja nur kleine Trompete, aber es sagt nicht über die spezifische Grundtonart aus, wie übrigens bei der B-Trompete auch die C-Trompete mit eingemeindet werden darf. Jetzt kommt sogar wieder die Tief-F-Trompete in Gebrauch. Und sich das anzuverwandeln, es mit dem Instrument wohl zu fühlen, als an der Stelle anzutreffen, wo es reagiert, das ist nochmal eine Kunst für sich, die gelehrt werden kann und doch zu 100% nicht lehrbar ist. Und der Musiker oder der angehende Musiker oder der Schüler ist gehalten zu suchen, in dem Glauben, er wird das ideale und richtige Instrument finden.
Wie erging es Ihnen denn, als Sie Ihr Instrument gefunden hatten? 65 bis 69 waren Sie beim Händel-Festspielorchester in Halle an der Saale, gingen dann 69 an die Philharmonie nach Dresden. Wie erging es Ihnen, als der große Kurt Masur gesagt hat, Herr Güttler, ich hätte Sie gern in Dresden?
Das war beim Probespiel schon so, dass ich auf der hohen Trompete gut reüssieren konnte, das wusste man. Auch Kurt Masur wusste das. Und auf der tiefen Trompete, auf der B-Trompete, wie Sie richtig sagen, habe ich beim Probenspiel mehrere Stücke, die signifikant sind. Eine Passage aus der 7. Symphonie von Anton Bruckner. Einige Stellen von Richard Strauss, und dann sagt er, ja, kommen Sie zu uns, und das habe ich gerne getan.
Und Sie sind länger geblieben als er?
Naja, Kurt Masur hatte ja auch ein paar schwere Stunden in seiner Karriere, und dann ging es bei ihm richtig los, wie man so sagen pflegt, und dann parallel Dresdner Philharmonie im Gewandhaus und dann die West, die Orchester, französische, amerikanische. Das war eine Parallele. Ich habe das gerne gesehen und gemacht und gehört. Auch andere Kollegen vergleichend, wie sie das gespielt haben, wie zum Beispiel mein Vorgänger, mit dem ich teilweise koordiniert war, Wolfgang Stephan. Und es wird ständig der Blick und damit auch das Ohr, ist es ja beim Musiker oft an eine und dieselbe Kategorie mit unterschiedlichen Sinnesorganen, geweitet. Mhm. Und es gibt auch eine instrumentale Entwicklung, losgelöst von mir selber, was die Instrumentenmacher und andere Musiker mit ihren Ideen voranbringen. Und da sind manchmal sehr gute Dinge dabei, und die es sich empfiehlt, nachzumachen und nicht neu zu erfinden. Und dann gibt es Instrumentenmacher, die an bestimmten Dingen festhalten und darauf schwören, bestimmte Legierungen, bestimmte ob versilbert ja oder nein, bestimmte Mensuren und Schallstückgrößen und wenn ich jetzt ins Reden komme, komme ich nicht mehr auf den Anfang.
Da kommen Sie auch ins Schwärmen, klar. Das sind Details. Was wichtig ist, ist auch zu sagen, diese Trompete, die lebt ja wahrscheinlich noch viel besser, wenn man sich mit jemandem zusammentut. Ludwig Güttler ist auf der Bühnenzielgerade. Zum Ende des Jahres wird er sein letztes öffentliches Konzert geben. Vorher hat er ein Album veröffentlicht. In allen meinen Taten heißt es. Und auf dem Album ist unter anderem ein Stück von Dieterich Buxtehude. Eine feste Burg ist unser Gott. Gemeinsam mit Friedrich Kircheis, ihr langjähriger Partner. Das hören wir uns jetzt an, Ludwig Güttler im Deutschlandfunk Kultur. So klingt Ludwig Güttler mit seiner Trompete. Er ist unser Gast heute im Deutschlandfunk Kultur, zugeschaltet aus dem Studio in Dresden, wo er lebt, knapp 2 Autofahrstunden von Dresden entfernt im Erzgebirge. Ist er geboren und aufgewachsen? In was für eine Familie sind Sie geboren worden, 1943 in Sosa?
Geboren wurde ich als Erstgeborener in die Familie, wo meine Mutter mit mir allein schwanger war. Sie hat meinen Vater besucht in Ostpreußen, in Insterburg. Er war dort im Heeresbauministerium. Mhm. Und was ich jetzt erzähle, habe ich mir selbst erzählen lassen. Und die Familie war programmiert, planmäßig, möchte ich immer sagen, auf Baugeschehen, Bauwirtschaft.
Der Opa hatte eine Baufirma, ne?
Opa hatte eine Baufirma, die mütterliche Familie hatte seit dem Bauernkrieg diese Firma. Und ich wuchs auf, so in der rechten Hand einen kleinen Hammer und auf dem Bauplatz nach krummen und rostigen Nägeln suchend. Und die gerade klopfen, nicht immer den Nagel treffend. Und so fing ich an, von frühester Jugend an, mich zu qualifizieren.
Haben Sie sich regelmäßig die Daumen blau gehauen?
Nein, nicht blau, aber wenn ich auch mal nur in die Nähe kam, das hat man spürbar sich gemerkt.
Aber Herr Küttler, wie ist es denn dann gekommen, dass Sie nicht ins Baugeschäft eingestiegen sind, wenn das quasi schon so vorgegeben war?
Nun, ich habe alle Ferien, Schulferien, auf dem Bau gearbeitet als Lehrjunge, Handlanger, Ziel Zimmermann und dann Maurer, Betonfacharbeiter und technischer Zeichner. Die Schule ging ja nicht nur die 8 Jahre die Grundschule, sondern auch die 12 Jahre die Oberschule mit dem Ziel die Abitur, was ich mathematisch-naturwissenschaftlich machen wollte, um eben Bauarchitektur, Bauingenieurwesen zu studieren. Ich hatte mich schon beworben in Weimar und in Leipzig.
Schön.
Und in der 11. Klasse, das war die Klasse vor dem Abitur, hatte ich so ein Déjà-vu, möchte ich sagen.
Ein Gefühl.
Ja, ich sagte, Junge, um für jeden Sack Zement einen Bückling zu machen, bist du doch nicht auf der Welt.
Müssen wir die Bückware erklären, ne? Für alle im Westen der Republik. Das, was es nicht gab, war unterm Tisch. Also dafür wollten sie keinen Bückling machen.
Ja, und dann diese Beschränkungen bei den Löhnen im Privatbereich. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Großvater und habe die Telefongespräche mitgehört, teilweise, die er mit anderen Leuten, mit anderen auch Kollegen mit ihm führte. Und des Klagens war kein Ende. Mhm. Und da sagte ich mir dann etwas erwachsen schon werdend, Ludwig, bist du dazu auf die Welt gekommen, um dieses Unvollkommene, diesen herrlichen Beruf, aber so am Boden gehalten, um das auszufüllen, das kann doch nicht sein. Und ich habe meinen Entschluss gefasst und bin nach Leipzig auf die Musikhochschule gefahren, habe dort eine Eignungsprüfung gemacht und sagte mir, ja, machen Sie doch die Oberschule fertig bis zum Abitur und kommen Sie dann. Bei uns sind Sie aufgenommen.
Wie hat Sie diese Leipziger Zeit an der Musikhochschule dort denn geprägt?
Also, das jetzt so pauschal zu sagen.
Gab es irgendetwas, wenn wir es nicht pauschal sagen, etwas ganz Besonderes, woran Sie heute noch denken und sagen, das habe ich damals in Leipzig gelernt. Das mache ich heute noch so.
Ja, also mein Interesse war breit aufgestellt. Ich ging von Anfang an zum Musikwissenschaftlichen Institut, ins Grassi-Museum und lernte da Persönlichkeiten wie Dr. Rubart und Hans Grüß und andere kennen und lernte die alten Instrumenten kennen und anschauen und auch in manche reinblasen. Und für mich wurde das Studium erst vollkommen mit dieser mit dem weit gespannten Zirkel. Und das hat mich auch gar nicht. Ich ging auch zu den Theologen zur Geschichte des Volkes in Israel als Gasthörer. Und
das klingt für mich, als wären Sie plötzlich aus der Provinz in die Großstadt gekommen.
Ja, so war es auch. Hm. Und dann habe ich auch Physik gehört, Gasthörer, Werner Heisenberg, Relativitätstheorie. Und ich konnte gar nicht genug kriegen von allem.
Jetzt ist ja aber so ein Instrument zu erlernen, ein Instrument immer besser zu beherrschen, hat ja auch was mit Verzicht zu tun, mit das musst du jetzt machen, das musst du schaffen. Sie haben vorhin schwere Stunden angesprochen. Hatten Sie die mal in Leipzig?
Also, ich empfand das wie eine Chance, eine einzigartige Chance, die ich erhalten hätte, um zu zeigen, was in mir steckt. Ich habe das nicht als von außen aufoktroyierte Aufgabe empfunden, sondern als eine Chance. Und ich habe mich über die Studenten, die meine Kommilitonen waren, gewundert, die alle stöhnten auf der Menge dessen, was sie zu lernen hatten. Und ich war richtig scharf drauf, um das zu sagen, um die Theorie und Gehörbildung. Ich habe dann auch die Gehörbildung den Abschluss gemacht, wie ihn die Dirigenten abschließen. Mir war das alles zu wenig. Und ich habe auch keine Mühe gehabt, das zeitlich auszufüllen. Ich wusste eben früh, bei mir muss kein Wecker klingeln, ich stehe von alleine auf und ich fülle meine Zeit mit aller Kraft und aller Hingabe aus.
Ludwig Güttler, 1969 sind Sie dann nach Dresden gegangen. Das haben wir gerade angesprochen, an die Philharmonie. Wie sah das Bild aus, das Sie damals gesehen haben, in Dresden, in dieser Stadt?
Nun, ich hatte schon ein vorfabriziertes Bild von Bildern, aber ich war auch schon zweimal dort. Und das Bild von Dresden war einfach niederschmetternd. Ich habe... Das Auge fand keinen Halt, wo sie versuchten, eine Gestalt einzufangen, ein Gebäude.
Das Auge tanzte zwischen Zerstörung und Zerstörung.
Das Auge tanzte zwischen Zerstörung und sah allenfalls noch die Schafe, die das Gras abweideten.
Das gab es wirklich? Das habe ich schon mal gehört. Waren wirklich in der Dresdner Innenstadt die Schafe unterwegs?
Ja, also allein wenn Sie diesen Trümmerberg der Frauenkirche ansehen, mit den beiden Ruinenstümpfen, mit dem Nordwestturm und mit dem Chorturm, dort weideten die Schafe auf der Wiese. Ich kriegte das gar nicht überein. Ich habe mich dann da hineinversetzt und...
Hineinversetzt auch in diese schlimme Nacht im Februar 45?
Das ist meine allererste Erinnerung. Da war ich noch viel zu jung, um etwas zu merken. Aber ich bin in Sosa geboren, in unserem Hausflur, zur Haustür hinaustreten. Saß ich bei einem Mann, ich vermute, es war mein Vater, auf dem Arm, ich erinnere mich noch an die Schulterstücke, genau, und der Himmel war blutrot und der Himmel dröhnt so. Hinterher habe ich erfahren, das waren die aus Dresden abfliegenden Bomber, die am Erzgebirgskamm den Rückflug antraten. Und als ich jetzt zur Philharmonie nach Dresden kam, es war ja gerade der Kulturpalast einzuweihen, das war ja ein Lichtblick, fuhr ich täglich zur Probe und zurück und abends fuhr ich immer an diesem Trümmerberg der Frauenkirche vorbei.
Da waren Sie Mitte 20.
Ja.
Und vielleicht erklärt genau das, was Sie jetzt beschrieben haben, auch warum Sie sich später sehr intensiv eingesetzt haben für den Wiederaufbau der Frauenkirche. Wenn ich richtig informiert bin, Herr Güttler, leben Sie in Sichtweite zur Frauenkirche in Dresden heute?
Wenn Sie das heute stark betonen, ist es zutreffend. Ich wohne im Jüdenhof. Das ist am Neumarkt und der unmittelbar ja an die Frauenkirche angrenzt, und durch den Wiederaufbau der Frauenkirche hat ja auch der Neumarkt seine gestaltenden und historischen Leitbauten wiedererhalten und von diesen ausstrahlend die anderen Bauten, sodass also ein Ensemble von scheinbar, weil es ja wirklich später erst gebaut wurde, Geschlossenheit.
Sie haben jetzt gerade, Herr Güttler, beschrieben, wie Sie 69 in diese Stadt gekommen sind, als junger Mann, das gesehen haben, diese Ruine gesehen haben. Wann haben Sie das erste Mal für sich persönlich gedacht, diese Kirche muss wieder aufgebaut werden?
Nun, ich kam ja mit einem Gepäck aus Leipzig. Soeben war im Mai in Leipzig die Universitätskirche ohne Grund zerstört worden. Und ich gehörte dazu. Ich hatte ja den Chor der Studentengemeinde als Leiter und wir haben da viele Sachen aufgeführt bis zu den Passionen Bach und Johannes Passion, nicht Matthias Passion, nicht. Und Kantaten und alles Mögliche. Und ich konnte zwar am Tag der Sprengung nicht anwesend sein, da hatte ich Dienst in Halle, aber anschließend gleich waren auch Freunde von mir, sind auch verhaftet worden. Und es war, ich weiß nicht, ob sich der Hörer vorstellen kann, das Wort ohnmächtige Wut. Mhm. Also das Wort ohnmächtige Wut, von dem weiß ich, was es ist. Und ich hatte eine ohnmächtige Wut. Und
auf wen?
Auf die Machthaber, die Sprengung veranlasst hatten. Ich meine, im Endeffekt war es Walter Ulbricht, der allen Protesten zum Trotz die Sprengung angeordnet hat. Mhm. Und ich habe mir gesagt, für mich, wenn es nur ein Mittel gäbe, um die Machthaber zu zwingen, sie wieder aufzubauen. Es bezog sich jetzt da alles noch auf die Universitätskirche in Leipzig.
Und jetzt bringen wir mal das Bild nach Dresden. Wie haben Sie das nach Dresden übertragen?
So ist es. Und dann kam ich nach Dresden und sah für mich anklagenden Trümmerberg, der auf dem Weg zum Baumeister gewesen war. Und die innere Stimme sagt zu mir, nimm die Kelle in die Hand und setz die Steine wieder aufeinander. Also ganz, ganz simpel. Mhm. Und
dann muss aus diesem Gedanken ja aber irgendwann, nimm die Kelle in die Hand und setz die Steine aufeinander, auch ein Satz geworden sein. Wo haben Sie den ausgesprochen? Und welche Reaktionen gab es darauf, dass der Kütter plötzlich sagt, baut das Ding wieder auf?
Naja, das war wie ein Wurm, der sich in mich hineingefressen hat. Und als die Wende kam, sagte mein Zahnarzt, ein sehr aktiver Mensch, der Günter Vogt, hatte bereits einen Tag vorher an die Kirche geschrieben und dann Ablehnung geerntet. Und ich habe gesagt, wir müssen eine Initiative gründen. Und das haben wir auch am nächsten Tag getan. Wir haben also nicht Tage verstreichen lassen, um das alles zu bewerkstelligen, sondern wir waren da so ein Fähnlein von 14 Aufrechten. Mhm. Und wobei zunächst die Aktion gar nicht im Wiederaufbau bestand, das war das Ziel, auch das artikulierte Ziel.
Sondern Geld zusammenzukriegen?
Auch noch nicht. Zunächst sich gegenseitig an die Schulter zu stützen und sich zu vergewissern, du bist nicht allein.
Okay. Und das haben Sie gemerkt und dann haben Sie geschafft, eine riesige Summe, nämlich über 100 Millionen Euro an Spenden zusammenzukriegen.
Zunächst haben wir erstmal zusammengesessen und haben uns unserer eigenen Zweifel beraubt. Geht das? Dürfen wir das? Ist das konstruktiv überhaupt möglich? Und. Denkmalpfleger und die Bauleute und die Einwände, die auch später mal dann zurechtgemacht wurden, die haben wir dann unter uns erstmal ausgeräumt und dann haben wir die aus dem ehemaligen Westdeutschland, ehemalige Dresdner, die dort waren, wie war das, Professor Siegel, der ein leitender Professor in Stuttgart an der Hochschule und. Mhm. Wir haben dann, ich sag's mal so, unsere Truppen erst einmal gesammelt. Und wir haben den Ruf aus Dresden zurückgehalten und bearbeitet, nicht gleich sofort losgeschossen. Ich sage, nein. Wir machen das an einem emotional stark belasteten Tag, am Vorabend des 13. Februar, der Zerstörung von Dresden. Und dann ging der Ruf in die Welt, auch nach England, auch in den USA. Und die Reaktion war, dass überall begeisterte Zustimmung kam. Und wie können wir helfen? Was können wir machen?
Und dann sind die Schecks so eingeflogen, oder?
Nee. Diese Schecks müssen erst noch erfunden werden. Und dann haben wir Menschen gefunden, die uns unterstützt haben und die auf unserer Wellenlänge mit waren. Zum Beispiel Professor Günter Blobel, ein ehemaliger Deutscher, der unter Zerstörung Dresdens hier in Dresden war und dann in den USA. Inzwischen war er Nobelpreisträger. Und dann die englische, die Queen und der Herzog von Kent, sie kamen hier und haben sich alles angeguckt und mit uns gesprochen. Und das, ich kann aus der Fülle, es verschlägt mir fast die Sprache dessen, was ich hier rezitieren soll. Und sie haben das Ergebnis vorweggenommen. Wir haben dann Ideen entwickelt, Uhren entwickelt.
Man konnte alles kaufen rund um die Frauenkirche. Da waren so kleine, ich habe eine Uhr gekauft mit so einem kleinen Steinchen auf dem Ziffernblatt, um nur eine Sache zu nennen. Ja, das muss sie doch unendlich stolz gemacht haben, als wir haben diese Summe zusammenkam.
Wir haben inzwischen, die kam ja nicht am Anfang zusammen, wir haben dann CDs, Konzerte gemacht und sie sprachen schon von den Uhren. Und wir haben, nachdem der Wiederaufbau begonnen war, das musste ja zunächst die Unterkirche wieder instand gesetzt werden. Also die Unterkirche, das hängt alles zusammen, die Unterkirche wieder nutzbar war, haben wir dort sofort Konzerte zum Wiederaufbau gemacht. Also das ging immer Hand in Hand. Mhm. Und die Konzerte, die brachten nicht viel ein, aber sie waren ideell sehr wichtig. Man brachte ja nur 304 Leute in die Unterkirche. Aber wir haben ein Podest geschaffen, um da zu spielen und gesagt, wir musizieren heute schon für die Situation im Hauptraum. Wir hatten schon aufs Ende hin. Und die britischen Freunde haben uns das Kuppelkreuz erneut hergestellt, so dass die Botschaft ging aus, ja, ihr baut jetzt unten am Keller und das Kuppelkreuz ist auch schon da, dann müssen wir ja nur noch, ich sag's mal salopp,
das, was dazwischen ist, muss nur noch
das müssen wir noch aufrichten, dazu brauchen wir das Elixier, das wieder aufbaut, das ist ein bisschen Geld, also jede Summe ist willkommen.
Herr Göttler, ich habe damals irgendwie 2002, wenn ich mich richtig erinnere, bei so einem Adventskonzert war ich in der Baustelle der Frauenkirche und ich habe damals schon viele Tränen der Rührung gesehen. Wie ging's Ihnen denn, als Sie 2005 bei der Weihe gespielt haben?
Als ich bei der Weihe gespielt habe, war ich mir vorher nicht klar, ob ich würde spielen können, aus innerer Bewegtheit und ich zittere vielleicht und kann gar nicht spielen. Ich hatte mir noch einen Kollegen mitgenommen für meine Partie, der in diesem Fall hätte spielen können, das habe ich ihm auch gesagt. Ich konnte dann spielen und ja, wir haben dann überall in Deutschland Freundeskreise. Wir hatten 24 Freundeskreise und in den USA ein Freundeskreis, in England ein Freundeskreis, also Großbritannien. Und zum Freundeskreis in Japan ist es nicht gekommen, weil wir sind zu schnell fertig geworden mit dem Wiederaufbau.
Herr Göttler, ich würde Sie gerne unterbrechen, wenn Sie sagen, wenn Sie spielen, also auch in der Frauenkirche könnte es so klingen.
Ja, und so hat es auch geklungen, um die Frauenkirche herum und in der Frauenkirche. Mhm. Und mit jedem Stück, jedem Stein, den wir höher gekommen sind, mit jeder Ebene, die wir erreicht haben, haben wir immer dort gespielt und es ist ja nicht wiederholbar. Die Situation hat sich ja ständig verändert.
Und wenn Sie heute dort in der Frauenkirche sind, was ist draus geworden? Was für eine Akustik hat die Frauenkirche für Sie als Musiker? Also der Dresdner würde sagen, hat sich's verlohnt.
Naja, das sind mehrere Aspekte. Die Frauenkirche ist ein Zentralbau und die Akustik ist an vielen Orten nicht miteinander vergleichbar, sie ist anders. Und dann die einzelnen Emporen. Und wenn sie vor der Chorschranke spielen, klingt es anders, als ob sie hinter der Chorschranke spielen. Die Klangentfaltung ist einfach eine andere. Und das musste ich alles erst lernen und die Kollegen mit mir auch. Wir haben vieles in der Phase des Probierens gehabt. Und ja, die Konzerte, von denen Sie als Eingang schon mal sprachen, das innerhalb der Baustelle, es waren letztlich die Kirchenkonzerte an der Frauen. Die weihnachtliche Fest war an der Frauenkirche am Tag vor Heiligabend, am 23. Tag vor Heiligabend. Seitdem ist es immer an diesem Tag geblieben, dieses Jahr auch wieder. Und wir freuen uns, dass es dieses Jahr wieder im Freien vor der Frauenkirche und nicht nur Corona-bedingt in der Kirche sein muss. Und ja, es ist alles, was wir jetzt sagen und darüber reden, mit Worten, der Versuch, es einzugrenzen, es zu definieren. Es bleibt aber auf der Strecke, das lässt sich in Worte nicht fassen.
Deutschlandfunk Kultur, zu Gast ist der Solosompeter Ludwig Güttler, der zum Ende des Jahres seine Bühnenkarriere mit der Trompete beenden wird und der unter anderem so viele Ehrungen hat, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Ist es Bundesverdienstkreuz und ist dieser Officer of the Order of the British Empire, den Sie von der Queen bekommen haben, das Wichtigste, Herr Güttler?
Mit Verlaub zu sagen, das Wichtigste ist, dass uns die Aufgaben, vor die wir uns gestellt sahen, das empfinde ich auch als eine Auszeichnung, dass uns die gelungen sind. Ob dann die sich zuständig fühlenden und auch Sinnseienden mit einer Auszeichnung reagiert haben, war nicht mein Ziel, aber das hat uns erfreut.
Da sind Sie auch wieder sehr, sehr zurückhaltend und das ehrt Sie. Am 29. Dezember, Herr Güttler, letztes Konzert mit der Trompete öffentlich. Wie genau wird dieses Abschiedskonzert aussehen? Wissen Sie was?
Das wird genauso aussehen wie jedes andere Konzert. Was vielleicht noch an Dingen dazukommt, spontan, das weiß ich heute nicht. Die offizielle Verabschiedung in der Frauenkirche wird ja am 1. Januar sein. Da habe ich den Messias abgegeben, den macht mein Sohn, macht mein Sohn Michael. Und da habe ich jetzt erfahren, ich soll das vielleicht gar nicht wissen, aber dass der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister und der Landesbischof da zu mir einen Dank formulieren wollen.
Und das haben Sie auch verdient, weil Sie sich so intensiv für die Musik und vor allem auch für Ihre jetzige Zuhausestadt Dresden eingesetzt haben. Und dann wollen Sie sich ausruhen. Geht Füße hoch bei Ihnen eigentlich?
Na, ich habe schon mal ein bisschen probiert, es geht.
Ludwig Güttler, dann wünsche ich Ihnen erstmal viel Freude am 29. Dezember. Wünsche Ihnen dann alles Gute und danke Ihnen sehr für den Besuch. Grüße nach Dresden.
Danke.
Alles Gute. Tschüss.
Danke.